podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
AEW präsentiert seinen ersten Pay-Per-View des Jahres und wir haben genau hingeschaut. Konnte die Show halten, was die Card versprochen hat? Wir blicken zurück auf das Geschehen in und um das Seil geviert. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Revolution.
Damit gehen wir rein in diese Live-Review zu AEW Revolution. Und ich muss gleich vorwegnehmen, Aaron, was haben wir hier für eine Show geguckt? Wir haben sie live geschaut. Wir haben sie live auf Twitch geschaut. Wir sind jetzt hier in der Live-Review um 6.12 Uhr. Wie müde bist du eigentlich so? Weil ich muss sagen, ich bin hellwach.
Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückgucke auf World's End, dann bin ich jetzt noch ziemlich fit, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass ich nicht über meine eigenen Worte stolpe um diese Uhrzeit. Aber ganz ehrlich, ich möchte eine Sache vorab zu dieser Show sagen, Niki. Wie kann man, wenn man sowas sieht und sowas miterleben darf, nicht romantisch in Bezug auf Wrestling sein? Ohne Scheiß, das war heute Nacht wirklich etwas, wo ich sage, ich weiß wieder, warum ich Wrestling-Fan bin. Und vielleicht auch an euch alle da draußen, könnt ihr dieses Statement teilen oder nicht? Wrestling ist zurück, Niki. Wrestling ist zurück, auch in 2026.
Das müssen wir definitiv sagen. Das können wir sagen. Wir können sagen, diese Show war der absolute Wahnsinn. Deshalb, es ist viel, was wir hier zu besprechen haben. Deshalb würde ich sagen, wir labern hier gar nicht viel drumherum, weil wir müssen auch kurz durch die Pre-Show einmal feucht durchwischen. Da haben wir drei Matches gesehen. Big Boom AJ, Cutie Marshall gegen die Infantry. Nice, lustiges kleines Quatschmatch. Nehmen wir. Der Sieger, also AJ und Cutie, machen das natürlich nach dem Boomstay-Device. Was denn?
Also einmal musste zumindest schon Boom!
Nein, ich bin nicht Chris. Ich mach keine Booms. Bei mir gibt's keine Booms. AJ gewinnt. Wir freuen uns, dass ein AJ auch was reißt in dieser Wrestling-Welt. Dann hatten wir noch Lena Cross gegen Willow Nightingale. Es ging um die TBS Championship. Lena kann wresteln, haben wir so gemerkt, während das Match dann lief. Das hat sich ja dann schon gezeigt. Kannst du so machen, das Match, fein. Natürlich gewinnt die Willow Nightingale hier am Ende. Aber Aaron, der Beatdown danach, der kam natürlich auch. Die Willow wird komplett zerkloppt. Und das hat dann auch noch, noch Dinge, die dann später erst noch kommen. Ne? Aber das Match so kann man erstmal machen, so, oder?
Kann man machen. Ich denke eigentlich auch, dass es schon hervorzuheben ist, dass Nalina Cross am selben Abend zweimal wresteln darf. Die ist noch nicht ganz so lang jetzt bei AEW und ich finde, man hat hier deutlich gesehen, dass sie auch noch mehr könnte. Man hat sich aber hier einfach zeitlich einschränken müssen. Von dem her ist es vollkommen in Ordnung mit dem Beatdown, den wir dann eben danach gesehen haben. Da gibt es ja für den Rest der Show auf jeden Fall Sinn und nimmt man sicherlich auch einfach mal mit in der Pre-Show. Willow verbreitet gute Stimmung. Publikum war auch überall eigentlich hier schon gut drin, von dem her, du, hat auch da schon Lust auf mehr gemacht.
Das auf jeden Fall. Und das dritte Match, was wir noch hatten, das die 21-Man-Battle-Royal. Es ging um die National Championship. Ricochet hatte den ja. Jack Perry, würde ich sagen, bekommt hier den größten Pop. Der kommt auch mit einem Jurassic Park-Auto reingefahren, das ist ganz cool. Und wer fährt ihn natürlich? Der Luchasaurus, das sah sehr, sehr cool aus. Also Dinos können jetzt neuerdings auch Auto fahren. Match ist okay, kannst du nebenbei laufen lassen, das passt völlig. Aber das Besondere, wir gehen mit diesem Match in die Main Show. Das hatten wir ja schon
mal. Warte. Wollte ich gerade sagen, besonders, Niki, besonders ist es mittlerweile
nicht. Es ist nicht dauerhaft. Mehr. Es ist nicht dauerhaft gewesen, ja. Aber wir gehen damit rein. Aaron, ist das jetzt, weil du sagst das nicht so oft, ist das jetzt was Gutes gewesen oder können wir das eher lassen und wir starten lieber mit Videopaketen rein?
Ich verstehe, warum man es hier gemacht hat, weil quasi eigentlich auch das Wrestling dann lustigerweise echt in der Main-Show angefangen hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ja eigentlich so viel Storyline-Potenzial in der Show. Ich hätte es jetzt hier nicht gebraucht. Ich hätte hier auch den großen Videoteaser genommen. Ich verstehe, warum man das macht und auch wenn wir dann gleich noch aufs Ergebnis schauen, ergibt das Ganze schon Sinn, warum das passiert. Nichtsdestotrotz, überstrapazier's nicht. Habe ich bei World's End tatsächlich dann doch irgendwie besser gefunden, dass du auch mal drauf verzichten kannst.
denke ich auch. Also man kann es ab und zu mal machen, ist auch ganz cool, wenn ne, die Leute im Ring catchen und im Hintergrund ballert die ganze Pyro und das ist vom Visual schon einzigartig, würde ich sagen, ist schon eigentlich ganz cool. Das Match an sich ist cool, startet mit Action rein, ist genau das, was du von so einem, naja, ist das jetzt ein Opener, ist das jetzt das Endmatch der Pre-Show? Ich weiß nicht, jedenfalls, es war ein gutes Match, kann man sich schon angucken. Es gewinnt am Ende tatsächlich Jack Perry. Jack Perry gewinnt das, der Dschungelmann, hat leider sein Messer nicht dabei, da war ich ja sehr enttäuscht, dass er da niemanden mit dem Messer versucht hat, irgendwie zu eliminieren. Aber
ihr merkt schon, der Main Event hat jetzt schon Schaden angerichtet, ja. Weil Niki wieder davon spricht, dass wir Leute in irgendeiner Art und Weise abstechen sollten. Nein, bitte nicht, bitte nicht,
nein. Jack. Wir stechen hier niemanden ab, aber es gab noch einen schönen Moment. Jack Perry, ne, war vor, in seiner Kindheit, glaube ich, genau in dieser Halle hat er den SummerSlam, meine ich, geschaut mit seinem Dad, der Titelgewinn dann auch nach oben geschaut und so. Das war schon cool. Das war schon ein cooler Moment, mit dem man uns hier mit einem guten Gefühl einfach reinstarten hat lassen, würde ich sagen.
Ja, 100%. Ich fand, es war für Jack einfach emotional. Er kommt aus L.A., sein Dad, ne, ich glaube, Luke Perry hieß er, ist ja leider mittlerweile dann auch verstorben. Für ihn sicherlich einfach ein emotionaler Moment. Und ganz ehrlich, ich finde es auch in Ordnung, dass man Jack hier den Titel gibt. Einfach erstes Mal Hometown Hero, bringt die Crowd irgendwie noch mal ein bisschen nach vorne. Plus, man macht mit dem National-Titel jetzt irgendwie was anderes. Also es ist ja schön, dass Ricochet der erste Titelträger jetzt seit Full Gear war. Aber viel gemacht hat er jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, ne? Weiß ich jetzt auch nicht, ob das irgendwie an der ganzen Demand-Situation liegt, die auch so ein bisschen nicht vorwärts und rückwärts kommt. Jack kann aber catchen. Jack kann meinethalb jede Woche dann bei Collision irgendwie einen vernünftigen Spot haben um den Titel. Kann Workhorse-Champ damit sein. Und passt auch, ne? Weil du hast nicht mehr diese TNT-Nudelsuppe, die du davor gekocht hast, damals mit ihm, wo du, ja, also sorry. Also muss ich jetzt einfach auch mal sagen, der TNT-Title-Run von ihm war halt nichts, weil er halt gecatcht hat, als wäre er ungefähr 2 Meter groß und ist übelstes Powerhouse. Nein, es ist halt nicht Jack. Jack ist schnell, Jack ist wendig, Jack ist all das. Und so kannst du ihn mir als Babyface-Champ um den National-Title auf jeden Fall präsentieren, Niki.
Das auf jeden Fall. Es ist halt die Frage, ne? Bleibt er jetzt dort bei AEW und catcht da? Weil eigentlich ist ja das Prinzip vom National Title, dass du den auch gut in den Indies verteidigst. Ne? Da müssen wir dann gucken, was für eine Waage wir dann irgendwie finden. Und ich möchte einmal an Rob Holly hier Danke sagen am Live-Chat. Er hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Das ist ganz, ganz großartig. Wir sagen Danke schön. Und damit gehen wir jetzt auch in die richtige, in die Main-Show. Da gehen wir jetzt rein und wir haben in der Preview ja schon überlegt, okay, was könnte hier ein guter Opener werden? Und wir sind auf den Opener hier nicht gekommen. FTR gegen die Young Bucks. Es geht natürlich um die Tag Team Championships. Die Bucks kommen mit ihrer Family rein, das ist ziemlich cool. Auch diese Kanonenschüsse mit diesem Geld, wie sie da alle als Familie stehen, das war sehr, sehr cool. FTR mit Boston Celtics Farben, also wer im Basketball ein bisschen bewandert ist, die Bucks dann in Lakers Farben. Einfach auch cool, dass man auf so kleine Details achtet. Wir sind 2 Minuten im Match und wir sehen den ersten Piledriver und Nick Jackson blutet. Also wir waren komplett drin sofort, die haben überhaupt nicht gewartet. Es war ein Match auf Knallgas, so viel kann man sagen. Nick saftet zwischenzeitlich auch so viel, dass irgendwie optisch jeder gesaftet hat, weil dieses Blut sich so dermaßen auf den anderen Leuten verteilt hat. Das war sehr, sehr krass. Jemand bei uns im Chat hat geschrieben, die Ringmatte sieht jetzt schon aus wie beim Metzger und der Main Event kam erst noch, das muss man auch dazu sagen. Wenn ich das Match in einem Wort beschreiben müsste, dann ist es intens gewesen einfach. Also die haben sich hier richtig gegeben. Die Crowd ist komplett drin. Demzufolge, ey, ich sage überhaupt nichts mehr. Das war ein super, super Opener, den man hier definitiv genau so an dieser Stelle bringen kann. Zwischendurch passiert sogar ein Wunder. Wir werden Zeuge eines Wunders. Stokely steht auf einmal. Er kann wieder laufen. Er zieht den einen Bug runter. Es gibt die Shatter Machine, die reicht aber nur bis 2. Danach kommt dann aber noch der Piledriver von FTR 1, 2, 3. Vermeintlich, weil das Bein liegt nämlich noch auf dem Seil. Das Ding ist doch noch nicht durch. Wir machen noch weiter. Geil. Das Match war wirklich, wir waren drin. Das hat Power gehabt. Super. Nach der Superkick-Party von FTR. Ja, von FTR. Das ist nicht versprochen. FTR hat einfach mal die Moves ein bisschen geklaut. Gibt es dann einen Kickout der Bucks, wer auch immer da lag, I don't know, bei 1. Das können wir uns mal merken. Das kam heute noch häufiger. Aber auch der BTE-Trigger gegen FTR reicht nur bis 2, die Halle steht komplett. Stokely wird auch irgendwann nochmal umgedived, also der steht draußen, aber steht nicht mehr lange. Meltzer-Driver geht dann auch hinterher, aber nur bis 2. Und am Ende ist es dann die Super-Shatter-Machine vom Top-Rope. 1, 2, 3. FTR verteidigt hier ihre Titel und Aaron erstmal bis hierhin, weil danach, puh, danach passiert was. Das war ein super Opener. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieser Opener mich so gut in diese Show reinziehen kann. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass mich ein Match dieser beiden Gruppierungen nochmal so abholen kann.
Also ganz ehrlich, ich finde dieses Match, wo wir im Vornherein so viel gesagt haben, weiß ich jetzt nicht, brauchen wir das nochmal, können wir schon nochmal machen, ist immer gut, Story ist so, Bruder, war das intensiv, du hast es eh schon angesprochen, verdammt nochmal war das gut, verdammt nochmal merkt man, dass diese Teams, und das habe ich bei Collision in der Review schon angesprochen, da habe ich gesagt, ey, die Teams stehen einfach gerade in ihrer Prime. Also ja, die sind älter, aber die stehen in ihrer Prime. Die wissen, wo sie sein müssen, um Dinge auszudrücken. Matt Jackson sellt unglaublich gut seinen Nacken. Da sind Spots dabei vom Allerfeinsten. Und ich sage ganz ehrlich, für mich ist es, glaube ich, der beste AEW Pay-Per-View-Opener, den wir je gehabt haben. Und wir haben uns vorhin auch im Livestream gefragt, kannst du eigentlich bei einem Tag-Team-Match etwas besser machen? Das ist dann auch immer, wenn wir in so ein Match-Rating gehen, Niki, ne? Ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer. Wir haben beide 4,75 von 5 hergegeben für dieses Match. Ich weiß noch nicht, ob ich das stehen lassen kann oder ob ich vielleicht sogar echt die volle Punktzahl gehe, weil ich glaube, man kann in einem Tag-Team-Match kaum was besser machen. Es war perfekt, es hat die Crowd reingeholt, die Crowd war voll da, ne? Auch Staples Center, 13.000 Leute drin. Die waren 100% hinter den Hometown Heroes, hinter den Bucks. Also, ey, ganz ehrlich, wenn irgendwas schreit, so eröffnest du ein Pay-Per-View, das ist AEW, schaut rein, weil vielleicht läuft es woanders gerade nicht so gut wie bei uns. Puh. Also ich würde sagen, Aufgabe mit 1 plus Sternchen plus Fleißbildchen erfüllt. Weiß ja nicht, wie es dir geht, so.
100%, also 100%ige Zustimmung, 4,75. Ich bleibe da, weil für 5 Sterne hat mir dann doch die Story im Vorhinein nicht genug gegeben, dass ich sagen kann, okay, dieser Payoff, der hat sich jetzt hier wirklich ausgezahlt und das war Storytelling vom Allerfeinsten. Guckt euch dieses Match an. Es ist einer der besten, wenn nicht der beste Opener einer AEW Pay-Per-View-Veranstaltung. Also absolut insane, was die machen. Wir haben auch im Chat überlegt, hey, kann man einen Case dafür machen, dass die Young Bucks wirklich vielleicht eins der besten Tag-Teams jemals sind? Und ich finde, nach diesem Match hast du wieder gesehen, du kannst diesen Case machen. Du kannst die schon in eine Linie mit den Hardys, mit Edge und Christian und Co. stellen. Das geht schon. Das kann man schon machen, denke ich. Ein super Match. Guckt es euch an und wir werden aus dem Schwärmen heute nicht mehr rauskommen. So viel kann ich euch sagen. Und ich war gerade bei Edge und Christian und wir haben damit gerechnet. Aber irgendwie auch nicht, weil wir dachten, ja, machen wir das oder machen wir das nicht. FTR ist jetzt Champion. Okay, nächster Pay-Per-View Dynasty in Kanada. Ja, da könnte man jetzt überlegen. Und auf einmal, you think you know him. Adam Copeland ist auf einmal wieder da. Wir haben erst mal ein bisschen überlegt, weil da erst sich so ganz langsam auf dem Titantron so ein Wort gebildet hat. Und dann kam aber irgendwann das R. Adam Copeland ist, kommt raus. Christian Cage kommt natürlich auch noch mit dazu. Und das gibt natürlich den Beatdown gegen Stoke und FTR. Ja, Aaron, ich würde sagen, wir sehen uns dann in Kanada zu Dynasty, oder?
Ja, das sehen wir. Ich fand sehr, sehr lustig, dass Christian Cage halt irgendwie mit Pfefferspray da erstmal die FTR angreift. Und man hat lustigerweise auch damit gespielt. Und das ist ja irgendwie auch spannend im Zusammenhang mit, hey, All-In-Ticket-Verkauf beginnt heute, ne? Also sichert euch eure Tickets. Wir machen ja schon Foreshadowing, haben wir letztes Jahr mit Okada und Omega auch eine ganze Weile gemacht. Stehen sich nämlich, nachdem Edge und Christian da mal die guten anderen mal so vertrieben haben von FTR, von denen sie wahrscheinlich in Kanada die Titel gewinnen, könnte vielleicht sein, dann wieder nach Foreshadowing betrieben gegen die Young Bucks. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem, wie die Young Bucks gerade drauf sind und jedes Team um sich rum so zu wirklichen Glanzleistungen verhelfen, ne? Man erinnere sich nur mal dran, zu welchem Match die Sting nochmal verholfen haben und so weiter. Also, Young Bucks, Cope und Cage, also All In, London, ich würde es schon nehmen, bin ich ganz ehrlich. Würde ich nehmen, würde ich feiern und dann kannst du auch nochmal einen Case machen, dass da vielleicht dann die Bucks die Titel gewinnen sollten, Niki. Weil ewig lang brauche ich den Run von Cope und Cage nicht. Ich freue mich aber, dass man tatsächlich hier versucht, nicht nur das Offensichtliche zu erzählen, sondern auch schon einen Schritt weiter geht und sagt, hey, ist eigentlich auch eine Paarung, die wir noch abhaken wollen, abhaken können. Und da treffen sich dann lustigerweise wirklich zwei der besten Tag-Teams of all time und wir hatten da bitte keinen Bock drauf. Also weiß ich auch nicht.
ist auch, glaube ich, für die Bucks einfach nochmal ein Ritterschlag, mit den beiden dann auch nochmal im Ring stehen zu können. Ne? Mit den Hardys haben sie es schon gehabt. Ich glaube, das ist unsere Richtung, in Richtung All-In. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Three-Way draus macht, dass man FTR da auch noch mit reinschmeißt, einfach damit die alten Herren einfach vielleicht auch ein bisschen besser aussehen. Und ey, was ist nicht mehr Edge und Christian als ein Three-Way-Tag-Team-Match? Ne? Also da kann man einiges...
Ladder-Match.
Ja, genau. Three-way also da kann man einiges machen. Da kann man einiges bringen. Also da... Das ist nicht die einzige Ansetzung, die wir heute für All-In irgendwie zumindest mal in die Richtung geschoben haben. Da kommen noch einige andere Entwicklungen. Aber grundsätzlich können wir sagen, nach diesem Match waren wir in der Show drin. Wir waren wirklich drin und wir waren begeistert. Die Frage ist, und das war auch bei vergangenen Pay-Per-Views immer die Frage, kann AEW diese Begeisterung halten oder geht's ab jetzt bergab bis zum Main-Event? Weil die haben ja meistens gezogen. Gucken wir mal. Das zweite Match auf der Card... Tony Storm gegen Marina Shafir. Und der geneigte Zuschauer denkt jetzt vielleicht, oh, ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Aber ich dachte mir, das ist das perfekte zweite Match, was du von all den Matches, die du heute angekündigt hast, bringen kannst. Weil das Match muss nicht abreißen. Wir haben gerade ein Match gehabt, was alles abgerissen hat. Da kommst du nicht ran. Deshalb brauchen wir jetzt was, wo wir ein bisschen durchatmen können, wo wir ein bisschen slow reingehen. Wir gehen das auch, also das nehmen wir relativ schnell auseinander hier, das Match. Tony beißt sich eigentlich so ein bisschen durchs Match. Und wenn ich sage beißen, meine ich wirklich beißen. Also die beißt in die Brüste, in die Füße, in überall rein. Also ich weiß nicht, ob die beim Catering irgendwie nichts mehr liegen hatten, scheinbar. Ich weiß es nicht. Am Ende ist es dann das Small Package von ihr. 1, 2, 3. Tony Storm gewinnt. Und bis hierhin nehmen wir erstmal so mit. Das Match war jetzt nichts Besonderes. Wir kriegen dann bei Dynamite nächste Woche nochmal ein No-Holds-Barred-Match mit den beiden. Also da mal gucken, was dabei rumkommt.
Ich würde mal behaupten, kannst du machen. Bist jetzt hier natürlich auch nicht irgendwie über dein Timelimit gegangen, war auch kurz. Trotzdem Props an Tony Storm. Ne? Du musst Marina Shafir erstmal auch so aussehen lassen können im Ring. Da war kein Botch dabei und wir sind es von Marina Shafir auch irgendwie gewohnt, dass da nicht immer alles so sauber ist. Das war alles fein. Sie hat wirklich wie ein Tier ausgesehen. Tony hat ein gutes Match mit ihr gewrestelt. Vielleicht sogar das beste Match, das Marina Shafir One-on-One irgendwie bei AEW überhaupt hatte. Ne? Wo wir nicht irgendwie mit diesem Intergender-Ding dann auch mal gespielt haben oder irgendwelchen Hardcore-Spots. Das war super gemacht. Plus die Tatsache, Tony Storm gewinnt jetzt auch irgendwie so ein Grudge-Match. Ja, okay, jetzt haben wir noch das No-Holds-Barred. Und darf dann wahrscheinlich irgendwann mal wieder Richtung World Title ziehen, Niki. Oder etwa nicht.
Nein, Tony Storm halten wir fern vom World Title, weil auch nach diesem Match gab es noch etwas. Tony geht nämlich nach ihrem Sieg auf die Stage und, naja, regelt sich da halt am Boden, wie eine Tony Storm sich eben überall auf dem Boden regelt. Und auf einmal erscheint jemand im Ring. Die Kamera zoomt ran und ich habe mir gedacht, hä? Und dann steht da im Ring Ronda Rousey. Ja, die WrestleMania gemain-eventet hat. Diese Frau, die steht einfach im Ring. Und die guckt zu Tony und sagt, na komm mal ran. Komm her hier, was ist los? Hast du Angst vor mir? Und Tony herrlich in ihrem Charakter, okay, ja, dann komm ich jetzt, ja, kein Problem. Und dann stiefelt sie da die Ramp wieder runter zum Ring, das war großartig. Aber da sind sofort 20, 25 Securities, die halten die beiden weit auseinander. Ich glaube, einen Schlag gibt's, Tony liegt zumindest am Ende, also irgendwie muss er den eingefangen haben.
War Marina,
die ist von Marina, der Seite okay, genau, also irgendwie, also sie haben, es gab leichte Kontakte, aber es gab nicht viele Kontakte und die werden dann sozusagen getrennt. Und wir sehen dann, okay, Ronda Rousey, Marina Shafir, da gibt's ja eine Verbindung, auch beides MMA-Fighterin oder auch ehemalige. Ich glaube, Ronda Rousey hat demnächst noch einen Käfigkampf. Also ich weiß gar nicht, ob die jetzt...
Irgendwie in den nächsten Wochen gefühlt?
Ich weiß es auch nicht. Ja, also ich weiß auch nicht, aber es scheint, dass sie jetzt auf jeden Fall Verbindungen zu den Death Riders hat. Und da muss ich sagen, das ist eine super geile Sache, finde ich. Weil im Ring, ich brauche sie nicht als In-Ring-Koryphäe. Ist mir völlig egal. Aber... Du hast es geschafft, indem du Ronda Rousey mit reingebracht hast, direkt ein etabliertes Tag-Team zu haben aus Marina Shafir und Ronda Rousey, die du einfach mit auf den Titel schicken kannst. Du hast einfach ein Team mehr. Und die passt in dieses Death Rider-Konstrukt, passt die perfekt rein. Also die kannst du da easy reinpacken. Oder siehst du das anders? Weil ich fand es jetzt nicht schlecht.
Nee, also der Punkt ist ja auch, ne, Ronda Rousey ist ja nicht besonders nett, was ihre WWE-Vergangenheit anbelangt, ne, und es hat da jetzt auch nicht so viel gute Worte zu verlieren, gerade unter dem Regime, unter Vince McMahon, aber sie hat ja ihre gute Freundin Marina Shafir und da hat sie auch immer so gesagt, ey, so das, was Moxley mit ihr macht und wie er sie verkauft und wie er sie da reinbringt und was er ihr so wrestlingtechnisch eigentlich auch beibringt, das ist ganz große Klasse. Und das findet sie toll. Und das ist so die Art und Weise, wie sie sich zum Beispiel vorstellen könnte, dass das nochmal ein Weg zurück ist. Tja, jetzt hat man es gemacht. Ich glaube nicht, dass wir sie bei irgendeiner Dynamite sehen oder ähnliches. Das ist wahrscheinlich auch so ein One-Off, was sie sich vielleicht da nochmal vorstellen kann mit irgendeiner Marina oder vielleicht auch mal für irgendeinen Run, der dann für ein paar Monate geht. Ne? Nichtsdestotrotz, also die beiden gehen ja dann aus dem Ring, die sind Real-Life-Freunde. Lustigerweise, da leite ich jetzt schon mal über, kommt ja dann auch der gute Moxley dann entgegen, weil es geht direkt ins nächste Match. Und nicht nur Marina gibt dem Moxley im Vorbeigehen mal eine Schelle. Nee, die Ronda hat so viel Spaß an der ganzen Sache, dass sie ihm halt auch irgendwie noch eine mitgibt. Und da siehst du aber, das ist dieser Punkt natürliche Chemie und du kannst was machen, worauf du Bock hast. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht eine Ronda Rousey an der ganzen Wrestling-Sache nochmal reizt. Brauche ich sie jetzt zwingend? Nein. Aber eine Sache hat es gemacht in L.A., an einer Zeit, wo die Road to WrestleMania für viele schwerfällt, hast du nicht nur Edge und Christian zurückgebracht, du hast mit einem Match auf die aufmerksam gemacht, und dann kommt irgendwie noch Ronda Rousey und sagt, hier bin ich. Also, ne, die Frau ist ein Star in den USA. Also, wenn du Aufmerksamkeit willst, hier ist sie, da, auf dem Silbertablett. Und das hat Tony Khan hier nach dem zweiten Match der offiziellen Maincard schon geschafft, Nikki. Und das, muss ich sagen, ist eine starke Leistung.
Und es geht ja sogar weiter. Wir können ja nicht mal sagen, das war's irgendwie, wie er die Eyeballs gecatcht hat. Nein, es geht weiter. Aber wir müssen mal ein bisschen slower, wir müssen durch die Karte jetzt durch. Du hast schon übergeleitet, der John Moxley, der kommt jetzt direkt raus, weil das ist ein fließender Übergang. War ganz nice. Der tritt an gegen Konosuke Takeshita. Continental Title steht hier auf dem Spiel. Kein Time Limit. Womit uns klar war, okay, wir müssen wahrscheinlich die 20-Minuten-Marke hier in irgendeiner Art und Weise brechen. So, der Anfang ist sehr technisch, würde ich sagen, wie gesagt, wir müssen auf 20 Minuten kommen. Der gehört auch am Anfang einfach mal eine technische Phase dazu. Moxley versucht gerade zu Beginn, Takeshita die Beine wegzunehmen, um eben so ein bisschen diese Impulsivität oder halt die Explosivität eher eben rauszunehmen. Gelingt ihm eigentlich ganz gut, sorgt mal zumindest dafür, dass er nicht so gleich ihn kaputt machen kann. Nach einem Stomp blutet jetzt Takeshita. Der blutet jetzt. Moxley nicht, das kann ich sagen. Moxley bis zum Ende kein Tropfen Blut. Mag ich. Im Match geht es grundsätzlich einfach darum, wer ist denn der krassere von beiden? Wer steht am Ende noch? Das ist so ein bisschen das, was uns hier erzählt wird. Ein Exploder vom Top Rope, Knee Strike hinterher, führt dann aber nur bis 2. Nach einem Cutter steht Takeshita einfach wieder auf. Das juckt ihn nicht. Der lässt sich nicht klein halten, der will hier mitcatchen. Das Match ist wuchtig, genau das, was wir irgendwie erwartet haben von dieser Ansetzung. Aber eben, das fand ich gut. Etwas ganz anderes als die Matches zuvor. Also wir haben was anderes gemacht einfach. Und das ist wirklich auch von der Kartstruktur. Dieses Match war hier genau richtig platziert, meiner Meinung nach. Wir sehen richtig, richtig gute Pro-Wrestling-Segmente immer wieder zwischendurch. Gerade zum Ende hin zieht es dann auch ordentlich an. Es gibt am Ende den Death Rider vom Top Rope. Denkst du, dass das dann war? Nö, Kick-Out. Takeshita landet dann irgendwann direkt danach im Rear Naked Choke von Moxley. Ja, und der Ref muss, glaube ich, das Match beenden. Ich weiß gar nicht, ob er getappt hat, ob er eingeschlafen ist, ob der Ref das Match beendet hat. Jedenfalls verliert Takeshita hier. John Moxley gewinnt. Ey, kannst du machen. Ist nicht mein Favorite Match, ist aber definitiv ein besseres Match gewesen als das, was wir beim Grand Slam gesehen haben. So viel muss man definitiv sagen. Es ging länger. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt insgesamt, aber über die 20-Minuten-Marke ist es gegangen. Ey, ich gehe da am Ende mit 4 Sternen raus. Das war ein gutes Match, kann man genauso machen. Aaron, ich glaube, du, dir hat es wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr gefallen als mir.
Mir hat es sehr gut gefallen. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen, weil ich halt auch diese Match-Story durchaus gesehen habe, dass ein Takeshita eben Eye-to-Eye mit einem Moxley catchen kann, dass ein Moxley ihn immer wieder fordert. Sie sitzen sich dann auch mal in einem Spot direkt gegenüber in den Ringecken und beide fordern sich nochmal auf. Beide geben echt extrem alles und keiner schafft es auch, den anderen zu pinnen. Es ist auch keine bewusste Niederlage von Takeshita, sondern er geht halt am Ende des Tages schlafen, wie, und das ist spannend, halt Babyfaces auch einfach mal einschlafen und mal verlieren. Es ist kein Tap, es ist nicht irgendwas anderes, er läuft nicht davon vor seinem Schicksal. Ich fand auch diese Exchange zwischen Exploder und Packdrop Driver, wo die teilweise wirklich sehr hart landen und Takeshita auch mal ordentlich auf den Kopf baden geht. Also sind schon ein paar wirklich harte Spots dabei. Auch, dass Takeshita die ganze Zeit dieses blaue Auge von Moxley immer noch mitträgt. Ne? Das Blut gibt dem Ganzen eine tolle Sache. Und ich glaube, das ist so für mich der Main-Spot. Und da muss ich jetzt einfach drauf zu sprechen kommen, weil es ist halt einfach nach dem Match. Ich habe davor gesagt, ich gehe davon aus, dass Moxley das gewinnt, weil die Story ist, Takeshita muss in der Don Callis Family in Ungnade fallen. Jetzt hat er den Titel nicht gewonnen, ja? Und jetzt macht er noch was, nachdem er die Wochen davor eigentlich sich die ganze Zeit schon nicht so verhalten hat wie alle anderen Don Callis Family Member, indem er sich irgendwie unfair einen Vorteil verschafft hat. Nein, Moxley bietet ihm den Handschlag an, weil er sagt, ey, du kannst mit mir hängen. Und der Gäste geht erstmal. Und dann denkt er sich, ja, eigentlich bin ich das nicht. Eigentlich bin ich das nicht. Ich akzeptiere das. Watschelt dann zurück, gibt Moxley den Handshake, verbeugt sich sogar, wie man es bei großartigen Matches tut. Und da muss ich einfach auch sagen, das war gut gemacht. Wir haben keinen anderen Payoff jetzt hier bekommen, so viel kann ich vorwegnehmen. Aber es war gut gemacht, weil es die nächsten Wochen und diese Entfernung von Takeshita von der Don Callis Family vielleicht ja auch hin zu einem Bündnis anderswo gut aufbaut. Und von dem her muss ich sagen, for what it was, ich gebe dem Match 4,25 von 5. Ich fand es sehr gut. Nicht perfekt, sehr gut, besser als das Match beim Grand Slam, ungefähr auf einer Ebene mit dem im C2. Ey, so ganz ehrlich, was will ich denn mehr? Das war nochmal anders als die zwei anderen Matches vorher. I'll take it, Nikki. Also da habe ich Bock drauf, nach wie vor diese Storyline zu verfolgen, weil wir haben nämlich Storylines, ja, auch bei AEW. Hey, guess what?
Ja, und die werden uns weitererzählt, auch wenn das bei AEW manchmal ein bisschen länger dauert, da muss man ein bisschen mehr Geduld haben, aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und wir erinnern uns an eine Sache, die Moxley mal gesagt hat, wenn du in den, ich glaube damals war es noch der Blackpool Combat Club, wenn du da rein möchtest, dann musst du dafür bluten. Takeshita hat hier geblutet in diesem Match, das möchte ich nur mal einmal hier offen in den Raum schreien. Und jetzt, wie fange ich das an? Es gab ein Videopaket. Wir blenden über in ein, naja, Krankenhaus. Ich weiß es nicht. Es sah irgendwie aus wie so ein Untergrundkrankenhaus, wo geheime Experimente irgendwie dargestellt werden. Und ich weiß nicht, ich habe sofort Captain America-Vibes gehabt, Wolverine. Wir sehen so eine Art, ja, die Star-Wars-Leute wie so ein Bagdad-Tank. Und da steht jetzt ein Mann drin mit eben einer Atemmaske. Und wir sehen immer wieder Schnittbilder auf die Ärzte, auf die Gerätschaften, richtig, richtig gut produziertes Videopaket. Die Farben Rot und Grün immer wieder spielerisch eingesetzt. Und dann kommt die Person raus aus dem Tank. Die Kamera fährt hoch in das Gesicht von Will Ospreay. Er reißt sich diese Atemschutzmaske runter und die ganze Halle flippt aus. Das Theme kommt. Und Will Ospreay ist zurück bei AEW nach einem halben Jahr, obwohl er eigentlich ein ganzes hätte raus sein sollen. Wir haben überlegt, ob er vielleicht gar nicht zum Wembley kommt. Wir haben überlegt, ob er das verpassen könnte. Jetzt ist er 3, 4, 5 Monate vorher zurück. Und wenn ihr denkt, ja, Mann ist zurück und will jetzt erstmal ein bisschen slow machen und sagt vielleicht, ey, ich bin immer ohne Hardcup dabei, am Arsch. Dieser Typ kommt raus zu den lautesten Reaktionen, die ihr euch vorstellen könnt, rennt in den Ring und holzt da alle Death Rider ab. Und warum die Death Rider? Naja, storyline-technisch haben die ihn rausgenommen. Und deshalb ist es nur logisch, dass er hier zurückkehrt. Er macht die fertig, er springt sonst was für, ich weiß nicht, was er alles springt, aber er scheißt auf seine Verletzung, es juckt ihn alles nicht. Er springt, er macht, er tut, er vertreibt die Death Rider, feiert dann noch mit der Crowd, das war wirklich ein Gänsehaut-Moment. Will Ospreay, Aaron, ist zurück bei All Elite Wrestling.
Ey, ich weiß ja eh, also keine Ahnung. Ne, ihr seht mein Shirt. Ich bin Will Ospreay Mark im größten Sinne. Das ist ein Mann, der für mich neue Liebe für Wrestling entfacht hat, ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin im Stream aufgesprungen und hab geschrien, weil ich mich einfach nur freaking gefreut habe, den wiederzusehen, weil ich nicht mal damit gerechnet hätte, dass wir ihn erstens so früh bekommen und bei so einer schweren Nackenverletzung, also ganz ehrlich, du kannst ihn halt auch einfach erstmal gar nicht wiedersehen, ne? Und nachdem man dann irgendwie schon die Gerüchte gehört hat, er trainiert, habe ich gedacht, okay, soweit ist er nicht. Aber der kommt raus, holzt irgendwie die ganzen Death Riders mal mit dem Hidden Blade um und springt dann noch irgendwie den Corkscrew Moonsault nach draußen, wo er wirklich wieder bescheuert landet, wo du dir auch nur denkst, ja, okay, keine Rücksicht auf Verluste, vielleicht denkt er sich auch noch, gut, 5 Jahre habe ich noch, die mache ich jetzt dann so. Auch ein geiles Visual, die Death Riders verziehen sich, er deutet hier auch auf die Narbe, ne, die von der OP dann rumgekommen ist, ist cool. Programm zwischen ihm und Moxley, jetzt erstmal, gib's mir, ganz ehrlich, ich habe diese Moxley-Will Ospreay-Paarung eh eigentlich schon viel früher erwartet. Wir haben die beiden ja in einem Three-Way damals bei Wrestle Kingdom bekommen, kurz bevor Ospreay dann abgehauen ist in Richtung AEW. Von dem her, ey, ich habe darauf gewartet, die haben ja eigentlich so oder so noch eine Rechnung offen, man hat es jetzt hier irgendwie auch so gespielt. Ganz ehrlich, gib's mir, vielleicht geben sie sich am Ende danach die Hand, fände ich so irgendwie ein bisschen komisch. Aber was ich schon spannend finde ist, Man hat auch bei Moxley in dem Match zuvor und jetzt doch wieder mit der Attitüde, er ist ein Heel gespielt und das ist ein Heel-Stable und die machen böse Sachen. Und ich weiß nicht, wie man es jetzt dreht, wenn man es mir logisch erklären will, sagt halt Moxley dann am Ende, Ospreay, du hast mir gezeigt, du kommst von allem zurück, du bist ein echt tougher Hund. Vielleicht will man es so spielen, vielleicht will man es aber auch gar nicht spielen und Moxley ist einfach Moxley, wir können die gar nicht einordnen, was sie machen, weil die machen so oder so, was sie für richtig halten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Niki, für mich ist es aber fein, ich habe Bock auf das, das kannst du mir jetzt Übergangsprogramm bis zum Owen erzählen, auf jeden Fall, weil ganz ehrlich, so wie Will da jetzt umeinander gesprungen ist, ich weiß nicht, also ich erwarte den bei Dynamite, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der kann sich einfach wieder weg sein, also das kann er irgendwie nicht machen, also wirklich überhaupt nicht, nein.
Nö, der catcht jetzt erstmal ein paar Collision-Main-Events, würde ich sagen, also das ist jetzt erstmal das Programm, was ich ihm vorschlagen würde, nein, aber also es ist völlig geisteskrank, wie dieser Typ zurückkommen kann und es ist auch wirklich, also das, was sie in dem Video auch gezeigt haben, dieser Typ ist superhuman. Das ist Captain America oder das ist Wolverine oder wer auch immer. Dieser Typ ist absolut nicht kaputt zu kriegen und ist ein krasser, krasser Typ. Moxley als Anschlussprogramm kannst du machen. Ich werde von den Matches, weiß ich jetzt schon, nicht der größte Fan sein, weil ich einfach Moxley-Matches, weiß ich nicht, so okay finde, mehr halt aber auch nicht. Da wünsche ich mir von Ospreay ganz andere Kaliber. Aber ich würde sagen, ich bin erstmal froh, dass er überhaupt wieder da ist. Und das ist das, was bei mir jetzt überwiegt. Ich will noch gar nicht wissen, ja, er wird gegen Moxley gehen. Ich will aber noch gar nicht so viel drüber nachdenken, wie sie das jetzt verwurscht mit dem Continental Title und so. Das ist mir alles heute, ist mir das relativ egal. Bei Dynamite reden wir darüber, warum es mir nicht mehr egal sein wird. Aber heute und hier können wir sagen, ey, vielleicht der beste Wrestler der Welt ist wieder zurück in Action. Und das ist einfach das Ausrufezeichen, was hier hinter diesem Pay-Per-View gesetzt wurde.
Ne, das ist jetzt dann der dritte große Ausrufe, das ist das dritte große Ausrufezeichen, das wir gesetzt haben. Nur mal ein Gedanke, Niki, was ich zumindest anbringen möchte. Vielleicht sehen wir aber dann zumindest die Eliminator-Matches. Moxley kämpft sich durchs ganze Roster dann durch, wenn er jetzt wieder eine echte Fehde hat gegen Will Ospreay. Könnte zumindest sein, vielleicht sind wir von denen befreit. Aber ganz ehrlich, einfach mal weitermachen, weil wir haben noch so viel zu besprechen. Und also, das ist ja jetzt nicht das, so das Highlight, was dann hängen bleibt. Also ganz ehrlich, wenn ihr den Pay-Per-View bis zum Ende gesehen habt, dann ist die Headline nicht Will Ospreay ist zurück. Und es könnte eine Headline für sich sein. Aber das ist nicht die Headline dieses Ganzen. Das ist ja das Bescheuerte.
Es ist geisteskrank. Es ist wirklich geisteskrank. Wir gehen schnell weiter. Willow ist Backstage. Die wird zurechtgeflickt. Naja, die ist im Ärztezimmer. Sagt aber, ey, ich bin geklärt und ich bin bereit, hier mein Double-Title mehr oder weniger einzusetzen. Ich mach das, ist kein Problem. Ich kann ja die Harley auch nicht hängen lassen. Okay. Gehen wir weiter zu den Babes of Wrath gegen eben Megan Bain und Lina Cross. Ne, Lina Cross hatten wir vorhin schon gesehen und die Willow auch. Ey, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich war nach diesem ganzen Ospreay-Ding, das war auch unser Talking Point im Stream und auf einmal war das Match vorbei. Ich habe dieses Match legit kaum mitbekommen. Es war so out of nowhere. Megan Bain und Lina Cross gewinnen hier. Ich glaube, Lina Cross pinnt Willow tatsächlich. Und damit wechseln die Tag-Team-Titel zu Lina Cross und Megan Bain. Ey, Aaron, erzähl mir bitte was zu dem Match. Ich hab's nicht mitgekriegt.
Also, ich glaube, das Publikum vor Ort hat's ungefähr genauso erlebt wie du. Die waren vielleicht gerade mal irgendwie Popcorn holen oder mal ganz kurz pinkeln, weil der Punkt ist, also irgendwann, ne, also es war ja Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag und dann ist das Match auch nicht mal lang gegangen, dass du irgendwie reinkommen konntest, ne, und das ist auch gar nicht despektierlich gegenüber den Frauen gemeint, weil das war halt wirklich kurz. Das Match hat jetzt keine krassen Highspots gehabt, wo ich gesagt habe, okay, da zieht mich das Match jetzt rein, sondern es war einfach so schnell, wie es angefangen hat, war es dann auch irgendwie wieder vorbei. Ist okay wegen der Sache, die Willow passiert ist. Ist auch vollkommen fein, dass die Titel gewechselt haben. Vollkommen fein, bin ich total cool mit Lina Cross und Megan Bain. Sind hervorragende In-Ring-Worker, sind Monster in der Women's Division. Als Heels kannst du machen. Aber es ist halt eine Randnotiz. Ob ich das jetzt aber auch trash-talken muss, glaube ich gar nicht. Weil also es ist so viel Inhalt in diesem Pay-Per-View. Da will ich eigentlich eher total positiv sein und sagen, ey, okay, da, richtige Booking-Entscheidung. Hättest du vielleicht jetzt auch bei einer Dynamite bringen können, aber okay.
Aber es war so kurz, es hat nicht gejuckt. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich 10 Minuten in diesem Match saß und mir gedacht habe, boah, können wir jetzt mal langsam zum Ende kommen? Nee, es war dann halt einfach vorbei. So, und das war wahrscheinlich dann am Ende des Tages auch die richtige Entscheidung. Kann man ja auch damit erklären, ne? Willow hatte schon ihr Match, ja, Lina Cross auch, okay. Aber dann war halt wahrscheinlich Megan Bain stärker als Harley und dann kann man es irgendwie so spinnen, das ist okay, wir haben neue Titelträgerinnen.
Also Harley war auch nicht viel im Ring, ne? Also war sie
also
auch nicht.
Es war einfach vorbei. Das könnt ihr, vielleicht gucke ich es mir nochmal an, vielleicht, aber auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Wir gehen weiter zum nächsten Match. Und zwar Swerve Strickland, der hier gegen Brody King angetreten ist. das Match startet jetzt erstmal wieder schnell. Ja, und da muss ich sagen, das hat mich jetzt ein bisschen gestört. Swerve nimmt Brody einfach mal ganz locker, aber ganz locker, ohne auch nur einmal abzusetzen, einfach auf die Schulter. Und schmeißt ihn in die Ringecke, kurz bevor er diese Schutzdingsbums noch abgemacht hat, ihn dagegen geworfen, alles fein. Swerve legt dann den Boden frei und wir sehen, naja, es war kein Beton, aber eben diese Matten, die da noch unter den Matten sind, die legt er jedenfalls frei. Die Crowd ist hier schon drin. Es gibt laute Spotfight-Chants oder auch Chants gegen die Deutsche Bahn und deren Schnellzüge oder so. Ich weiß es nicht. Swerve landet jetzt auf jeden Fall auf diesen Matten, ich nenne es jetzt einfach Beton, ist mir egal, Beton hört sich cooler an. Er landet auf dem Beton mit seinem Ellenbogen. Das war ein Spot, wo ich mir dachte, boah, da kann der Ellenbogen auch mal ganz schnell einfach gebrochen sein. Das geht schneller, als man denkt. Swerve schmeißt den Brody aber auch im Ring rum, als ob der dann ein Cruiserweight ist. Also das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Dann dachte ich mir, weiß ich nicht, ob ich das so gut fand, aber ey, das Match kannst du genauso machen. Das Match hat auch Story gehabt. Ne, wir haben einfach vorher die Story gehabt, dass die beiden wirklich gucken wollen, ey, wer ist der Gefährlichste, bla bla bla. Es geht hier darum, alles im Ring zu nutzen. Es ist auch eine ganz andere Art von Match. Wir versuchen, alles Mögliche zu nutzen. Wir machen die Turnbuckle-Pads in irgendeiner Form ab. Wir legen den Boden frei. Aber wir setzen eben noch nichts Externes ein. Ne? Wir nehmen uns keine Waffen noch mit dazu oder so. Sondern wir nutzen das, was eben am Ring ist und was eben nicht illegal ist. Das war also cool. Auch wieder was einfach anderes als das, was wir vorher gesehen haben. Es gibt dann den Vertebreaker von Swerve auf den Hallenboden. Den hat Brody ganz gut genommen, glaube ich. Aber das muss man, glaube ich, trotzdem nicht machen. Dann gab es im Ring den Kickout bei 1 danach. Und wir dachten uns so, okay, den hätten wir uns sparen können. Dann gab es 3 House Calls, Cover 1, 2, 3. Also diesen Kickout bei 1, Aaron, den hätte man lassen können. Ey, sonst kannst du, ja, do it. Also ist okay, das Match war gut. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben was anderes gesehen. Es hat nichts runtergezogen. Es hat die Crowd nicht runtergezogen. Von denen her, ich beschwere mich darüber nicht, dass dieses Match auf dieser Card war.
Nö, überhaupt nicht. Ich finde, es ist ein vernünftiger Ersatz, der jetzt auch nicht. Natürlich ist es jetzt kein Kenny Swerve. Natürlich ist es das nicht. I got you. Ist aber auch überhaupt nicht wild. Du hast eigentlich schon alles gesagt, was ich auch dann im Livestream noch gesagt habe. Es ist ein anderes Match. Es arbeitet nicht im Ring, was zum Beispiel Takeshita gegen Moxley stark gemacht hat, sondern es arbeitet halt einfach außerhalb mit allem. Es hat mich sehr stark an ein 205 Live Match erinnert, das wir mal hatten zwischen, ich weiß nicht, ob es Buddy Murphy und Mustafa Ali waren oder ob Swerve irgendwie selber war, wo die einfach auch nur mit einer Treppe die ganze Zeit gearbeitet haben, aber halt mit allem, was halt irgendwie nicht so illegal ist, sondern so gerade noch in dieser Toleranzgrenze, was du eben auch schon erwähnt hast. Das fand ich toll. Aber wie gesagt, dieser Kickout bei 1 ist auch das Einzige, was man sich so sparen könnte. Das finde ich ein bisschen runtergezogen, bin ich ganz ehrlich. Aber kann man machen. Ist auch richtig, dass Swerve gewinnt. 100%. Der hat gerade seinen Heel-Arc, hat gerade seinen Heel-Turn hinter sich. Der braucht diese Statement-Wins, die er sich auch nicht jetzt in Dirty-Fashion im eigentlichen Sinn, sondern in, ja, hart, aber an der Grenze noch sichert. Von dem her ist das in Ordnung. Die Frage ist halt, wo gehst du jetzt mit Brody King hin? Aber ganz ehrlich, also da ist Brody dann egal. Swerve ist der große Star. Swerve hat jetzt wieder einen legitimen Grund, irgendwie Richtung World Title zu schielen. So ist es nun mal. Er hat irgendwie Statement Wins gegen Kenny jetzt, dann gegen Brody. Pff, also, was willst du mir denn anders erzählen als die Geschichte, als dass Swerve jetzt wieder Richtung World Title schielt, Niki?
Hey, das wird, denke ich, auch das sein, was jetzt kommt. Beziehungsweise der Swerve könnte vorher noch einen kleinen Stolperstein bekommen, weil der Swerve holt jetzt Betonsteine raus, beziehungsweise Prinz Nana holt die, glaube ich, unter dem Ring hervor. Und jetzt möchte der Swerve den Brody da drauf planten, aber Kenny.
Warte. Noch ein Return. Sag's, wie es ist. Nicht Kenny Omega, sondern sag noch ein Return.
Ja, wirklich.
Kenny Omega?
Es hat sich schon. Es waren schon so die ersten 4 Matches und du hast in jedem Match hast du irgendwas gehabt. Du hast einen Return gehabt, du hast später auch vielleicht noch ein Signing gehabt, da können wir dann später noch kurz drüber sprechen. Aber es war dann schon, nach dem Match dachte ich mir, okay, wir brauchen jetzt aber auch mal ein Matchende, was einfach mal ein Matchende ist. Ohne dass irgendwer rauskommt, ohne dass wer zurückkommt. Das reicht mir jetzt auch, ne? Also Kenny Omega kommt raus, macht den Save. Ja, das wird unser Anschlussprogramm. Da entwickeln wir uns hin. Was dann daraus wird, schauen wir bei Dynamite, besprechen wir bei Dynamite. Das ist die Richtung. Kenny Omega sollte eigentlich hier beim Pay-Per-View schon antreten, ist jetzt in Japan unterwegs gewesen, deshalb gab es das Zwischenmatch. Haken dran.
Haken dran, plus gib mir dann Swerve und Omega in Pay-Per-View-Länge bei Dynasty, ist in Kanada, Kenny Babyface, macht das und alles andere dann in Richtung Double or Nothing. Es ergibt ja einfach nur Sinn. Wenn sie es jetzt nicht hatten, hat man auch Bock drauf. Ist halt die Frage, lässt du Kenny dann da gewinnen? Ich will nicht sagen, dann killst du natürlich Swerves Vibe auch so ein Ticken. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Kenny hat jetzt eigentlich die ganze Zeit gesagt, er will Richtung World Title, World Title, World Title, World Title. Ja, da musst du halt auch irgendwie was draus machen. Ne? Also das kannst du ihn jetzt auch nicht durchgehend verlieren lassen. Aber ich habe Bock, ich habe Bock auf dieses Match, nochmal eine andere Ausführung, ohne Werbepausen und alles andere. Von dem her, also wie gesagt, ist ein Pay-Per-View-Caliber-Match. Deswegen.
Ja, denke ich auch. Also da entwickeln wir uns hin. Und auch, und ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Es war zu gut. Tony Khan, kannst du bitte wieder anfangen, Schrott zu bucken, damit wir das in 2 Minuten runterratzen können? Das wäre wirklich mal gut, weil was soll denn das
Time
hier?
Time out, der Niki, der dreht durch. Nee, vielleicht auch ganz gut, aber also, wie gesagt, die Prämisse bleibt, das war eine Veranstaltung, warum ich Wrestling-Fan bin. Punkt. Aber weiter im Text.
100%. Wir gehen weiter zu Thekla gegen Chris Statlander, Women's World Title. Das Match haben wir ja schon 2 Mal gesehen. Wir bekommen ein deutsches oder ein österreichisch-deutsches, deutschsprachiges Entrance-Paket für Thekla. Das war ganz cool. Und ich muss sagen, auch mit dem Entrance, diese Frau ist einfach ein Top-Star. Der erste Fall ist ja ein 2-out-of-3-Falls-Match. Kommt relativ schnell für unsere österreichische Spinne. Das Match ist am Anfang recht technisch. Die Highspots lassen schon relativ lange auf sich warten, arbeiten sich aber langsam ins Match rein. Das muss man schon sagen. Je länger es dann läuft, desto besser wird es auch. Nach einem Piledriver sichert sich Statlander ihren ersten Fall. Okay, nach einem Piledriver. Okay. Ich dachte, das wäre wie ein Headlock bei AEW. Aber gut, da ist ein Fall. Es steht 1-1. Wer hätte damit rechnen können? Und jetzt gibt es einen Ref-Bump. Und die Thekla, die zieht jetzt dem Ref den Gürtel aus. Aber Statlander bekommt den jetzt in die Hände, Shepard Thekla ins Nirvana, Piledriver Cover. Aber der Ref ist ja nicht da. Das heißt, wir können nicht bis 3 auf der Matte halten. Sisters of Sin kommen dann auch noch, werden aber relativ schnell abgefertigt. Die haben gar nichts da irgendwie mitzusprechen. Ref lebt wieder, möchte seinen Gürtel zurück, nimmt den Statlander dann weg. Das nutzt Thekla für 2 Stomps. 1, 2, 3. Thekla verteidigt. Genau das, womit wir gerechnet haben. Gucken wir mal, wo sie sich jetzt hin entwickelt, weil dass hier den Titel nicht nochmal an Statlander verlieren wird oder an Stat Daddy oder an Shani oder an Captain Robert, das war klar.
Ja, also erstens mal, dieses Videopaket, das sie davor auf Deutsch quatscht, fand ich recht spannend von der Präsentation her, wie man sie präsentieren will. Die gute Thekla ist schon wirklich Superstar-mäßig, also all das, ne, es schreit halt einfach Superstar und selten haben Frauen so eine Präsentation bekommen. Und wenn sie so eine Präsentation bekommen wie Toni Storm und jetzt tatsächlich eine Thekla, dann schreit das, ey, wir glauben an dich, du bist jemand, auf den wir in Zukunft bauen. Das steht ganz klar fest. Ist auch richtig, dass sie das Ding so gewinnt, wie sie es gewinnt. Funktioniert hervorragend als Nummer 1 Heel, ja mittlerweile dann auch in der Women's Division. Wird auch spannend, ne, wie es dann irgendwie weitergeht. Mercedes Moné steht ja irgendwie dann auch mal in den Startlöchern, dass sie dann mal zurückkommt. Ich habe gerade vorhin über Toni Storm gesprochen. Toni Storm wird jetzt nicht bei Dynasty gegen Ronda Rousey oder Ähnliches antreten. Das wird sich schon schön auch ziehen. Wenn man das wirklich bringt, dann bringt man es vielleicht wirklich irgendwie im Sommer zu All-In oder was auch immer. Aber es ist auf jeden Fall richtig, dass Thekla das Ding gewinnt. Bisschen schwer hatten sie es von der Stimmung her, weil, ich habe es vorher erwähnt, du kommst halt wirklich überhaupt nicht zum Atmen. Und die Crowd hat natürlich auch ihre Favoriten. Und wenn du halt irgendwie Swerve gegen Brody dann davor hast, Hometown Hero gegen ein mega, mega Babyface, dann hast du davor irgendwie Takeshita gegen Moxley, dann kommt Ospreay, dann kommen Edge und Christian, dann hast du irgendwie FTR gegen die Bucks und sowas. Dann bist du auch mal durch, weil du weißt ja noch, was danach kommt. Nichtsdestotrotz, ist ein guter Fight. Ist jetzt von den 3 Matches, die wir gesehen haben, hätte ich gesagt, das zweitbeste. Mir hat das allererste Singles-Match am besten gefallen, das sie hatten. Dann dieses 2-out-of-3-Falls-Match und dann das Strap-Match ganz zum Schluss. Nichtsdestotrotz, man hat da irgendwie alles ganz vernünftig verwebt. Auch der erste Fall, wie den Thekla gewinnt, finde ich in Ordnung. Also du hast auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Ich glaube, ich habe 3,5 oder 3,75 gegeben. Ist ein gutes Match. Und es hat es auf jeden Fall nicht so schwer wie Jamie Hayter gegen die gute Chris Statlander noch bei AEW World's End, weil das war wirklich eine Totenstille, Niki.
Nee, das stimmt. Also kann man sich angucken, hat hier auch hingepasst, war ein gutes Match, kann man sich geben. Ob es ein 2-out-of-3-Falls-Match sein musste, sei mal dahingestellt. Ein Singles-Match hätte es vielleicht auch getan, um einfach, damit Statlander nochmal beweisen kann, dass sie es wirklich gewinnen kann oder so. I don't know. Hättest du bringen können, hast du nicht gemacht. Gutes Match kann man machen. Sehr schön. Jetzt kommt ein Trios-Match, weil wir haben ja eine Kartstruktur eigentlich bisher richtig, richtig gut gefunden. Und jetzt kommt halt wieder was anderes. Jetzt kommt Trios-Action. Und zwar die Don Callis-Family, die supergeile Jacken anhaben. Wenn ihr das geguckt habt oder noch gucken wollt, ich möchte so eine Jacke haben. Macht euch einen Plan, ich möchte so eine Jacke haben. Die treten an gegen Mystico, Mike Bailey und Kevin Knight. Mystico und Co. tragen halt alle Masken, weil Mystico ist halt da und spanische Community, weil wir sind ja, ne, wir haben ja Hispanics und so, ne,
deshalb. Hispanics, das, ja, so das ist es.
Ey, zum Match habe ich nicht viel zu sagen. Das war reines Popcorn-Catch. Das kannst du genau so bringen. Das war genau dafür da, um eben die Crowd einfach auch wieder reinzuholen. Irgendwann kommt der UFO-Splash von Kevin Knight an Mark Davis. Und ich denke mir, okay, ja, Nearfall?
Nö. 1, 2, 3.
Das war's einfach. Ich wollte mal das, was danach passiert, mit ranziehen einfach, weil das dann bastelt ja um den Block was. Am Ende feiern die Faces, haben also die Heels haben auch schon wieder verloren, das muss man auch sagen, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Gucken, wie Don Callis das findet. Und wir sehen eine große Grafik mit Mystico is all elite. Mystico ist jetzt bei AEW fest unter Vertrag, wahrscheinlich Doppelvertrag. Wir haben noch nicht groß recherchiert, aber ist ja schon eher das Typische, was man jetzt auch bei vielen Leuten so macht. Einer der größten Stars, wenn nicht der größte Star, den du im mexikanischen, lateinamerikanischen Raum in irgendeiner Art und Weise gerade hast, der ist jetzt fest bei AEW. Finde ich cool, wird auch sehr emotional, der Moment. Er fällt wirklich da im Ring zusammen und dankt seinen Leuten um sich rum und so. Es war schon alles sehr schön, aber ey, das kannst du bei einem Pay-Per-View bringen. Der Moment war groß genug mit Mystico. Du hast einen Titelwechsel gehabt, du hast Popcorn-Catch gehabt. Keep going, Tony Khan, keep going.
Genau das. Das Match hat unglaublich viel Spaß gemacht. Keiner hat schlecht ausgesehen. Alle haben sich wirklich den Hintern aufgerissen, um Mystico hier gut aussehen zu lassen. Also Kyle Fletcher und so weiter, kannst du da echt nochmal hervorheben. Ne? Also wirklich, die wollten ihm diesen Moment wirklich besonders machen. Mystico ist ja wirklich so auf Wrestling bezogen gefühlt ein Nationalheld. Und man muss sich ja nur mal irgendwie in den Kopf rufen, dass er ja schon irgendwie ein verbocktes Amerika-Debakel mit der WWE so hinter sich hat. Und ich glaube, für ihn ist es halt schon auch nochmal emotional, dass er es jetzt geschafft hat, mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Charakter dahin zu kommen, immer noch die Beziehungen in die Heimat hat, deutlich mehr Geld verdienen wird. Klar, der wird von CMLL deutlich der bestbezahlte Superstar sein, aber ne, also das ist so Roman Reigns mäßig. Der braucht keinen Titel, da ist einfach, blöd gesagt, wenn dem seine Mucke in Mexiko losgeht, dann ist es wie, wenn bei der WWE 5 Minuten bevor Raw endet, alle Finger nach oben gehen. Also das muss
Roman
man auch
Roman Reigns in Mexiko, das möchte ich nur noch mal für die Leute, bevor sie dich jetzt hier zerreißen. Ja. Aaron redet davon, in Mexiko. Nicht Mystico ist gleich Roman Reigns. Das möchte ich nur,
Nein. Genau, also guter Disclaimer von Niki hier. Aber einfach nur, um das mal klarzustellen, das ist eine Riesensache. Ne? Also es ist wirklich eine Riesensache, auch in der Partnerschaft zwischen CMLL und AEW, dass CMLL also sagt, macht mal den Dual Contract mit ihnen. Das ist unser größtes Zugpferd, ne? Wo ja jetzt schon sich Gedanken darüber gemacht werden. Wer wird denn der Nachfolger für den? Wer zieht denn so wie Mystico? Aber gut, ich fand das schön. Ich fand auch die Einblendung danach schön. Hat man jetzt da wirklich das irgendwie so gebraucht mit den Trios-Titeln, dass man da irgendwie so komisch ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, da hätten sie doch irgendwie auch, was weiß ich, den Powerhouse rausnehmen können und dann hätte halt irgendwie Hook für ihn gerestelt und dann wären da mal die Titel gegangen. Also weiß ich nicht, da hätte man sich irgendwas Besseres einfallen lassen können. Das war halt wirklich ein absolutes Booking-Chaos, dass dann irgendwie Hangman und Jetspeed dann da irgendwie, ganz ehrlich, Mystico und Jetspeed passt viel besser als Hangman und Jetspeed, weswegen wir jetzt Jetset-Rodeo-Shirts haben, die wahrscheinlich alle irgendwo an welche Obdachlosen ausgegeben werden, weil das nie wieder als Trio stattfinden wird. Aber gut, Niki, haben wir gesehen, machen die anderen jetzt hoffentlich besser. Ich frage mich, wie oft Mystico bei AEWs und die Trios-Titel verteidigen wird, aber wird die Zukunft uns sicherlich zeigen.
Das denke ich auch. Und der hat ja auch seine Geschichten mit MJF. Na, das kann man hier auch mal reinwerfen. Die werden sich vielleicht auch das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Wo wir gerade bei Luchadores waren. Wir haben noch einen anderen Luchador. Nein, wir haben sogar zwei. Einer hat eine Maske, einer hat, zum Entrance eine Maske. Ich rede von Bandido und Andrade. Die haben jetzt hier auch ein Singles-Match gehabt, was eigentlich so ein Liebhaber-Match für Fans war. Wenn wir mal ehrlich sind, da ist keine Story. Das ist alles völlig egal. Wir wollen einfach, dass die beiden abcatchen und haben Bock auf dieses Match. Wir haben eine Diskussion im Stream gehabt, dass Andrade der hübscheste Mann bei AEW ist. Lasst euch mal hier so stehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das so ist oder nicht.
Ist so. Einfach mal zustimmen. Ist so. Doch, ist er. Punkt.
Okay. Kommentare. Sorry. Ihr wisst, was zu tun ist. Und Bandido hat...
Okay, warte. Ja? Vielleicht noch der Hangman. Das lasse ich mir auch noch eingehen.
Boah.
Aber ansonsten, Okay. Die zwei.
Also diese Geschmacksverirrung hier ist wirklich eine Katastrophe.
100%.
Also das ist ja unfassbar. Gott sei Dank versteckt sich Bandido unter der Maske, auch wenn er wahnsinnig Probleme hat mit dieser Maske heute. Also irgendwie hat die ihm nicht so gefallen. Die sah cool aus, aber er hat den ganzen Tag dran rumgezuppelt. Das war fast nervig. Am Anfang melken wir so ein bisschen die Gimmicks, die sie haben. Dieses Hose ausziehen und wir suchen ein paar Frauen, die da am Rand stehen, machen ein paar Selfies, tippen ein paar Nummern ein. Fein. Aber danach geht's ins Match. Im ersten 21-Plex flutscht Bandido einfach drüber. Ich dachte erst, es war ein Fuck-up, aber scheint so geplant gewesen zu sein. Er flutscht einfach drüber, landet draußen dann vorm Pult und dann springt Andrade, das ist so ein Spot, der mir definitiv hängen geblieben ist, einfach einen Moonsault über den Ringpfosten nach draußen. Und da müsst ihr mal überlegen, wie hoch und weit dieser Mann gesprungen ist, dass er wirklich von der Ecke über den Pfosten nach draußen gesprungen ist und dass er da gelandet ist, safe. Absolut insane. Das Match zieht dann gerade zum Ende hin schon ordentlich an. Also am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, bin ich ehrlich. Zum Ende hin wird es aber genau das Match, was ich mir dann auch erhofft und erwartet habe. Der Back Elbow von Andrade. Ich kann diesen nicht genug hervorheben. Der ist insane. Der geht zweimal so dermaßen ins Gesicht von Bandido, dass du denkst, okay, das war's. Der ist knocked out. Das war's. Der ist schachmatt, der Typ. Andrade liegt dann jetzt auf dem Bauch und nicht Místico, der andere Luchador Bandido möchte jetzt seinen 21-Plex zeigen, aber ja, verdammt, das geht ja nur, wenn er steht. Nö, wir können antizipieren, wir können adaptieren, wir machen das einfach mit dem liegenden Andrade. Das war ein sehr, sehr cooler Spot, sah auch cooler aus als das Original. Ach, und du hast es, glaube ich, im Stream auch gesagt. Ne?
Also, viel besser. Der muss nicht in dieser dummen Position sein, der kann einfach liegen und ich ziehe einfach durch. Also vor allem die Kraft, die du, ne, also hier, retired alter Powerlifter, ich weiß, wie viel 250 Kilo in den Händen sind. Wenn du das Ding dann über Kopf packen musst, ne, diesen Andrade, der bestimmt auch seine 95, 100 Kilo hat und das Ding dann mal hinter dich werfen musst, vom Boden, dead weight. Kudos an Bandido, du bist echt krass. Ein starker Typ, ehrlich.
Das war auf jeden Fall heftig. Habe ich so auch noch nicht gesehen, dass er das kann und macht. Mega. Kommt aber nur zum Two-Cover, also der Kickout. Der zweite Back-Elbow geht dann nochmal mitten ins Gesicht von Bandido. Da hat er sogar eine Schraube gedreht, so viel Impact hatte er. Also das war wirklich, das war großartig, ich hab's geliebt. Dann gibt's den DM vom obersten Seil von Andrade gegen Bandido. Ey, 1, 2, 3, da war das Match dann auch durch. Andrade gewinnt dieses Match, haben damit gerechnet. Na, wir haben gesagt, okay, der wird sich irgendwie weiterentwickeln müssen. Der ist auch der Einzige aus der Don Callis Family, der hier gewonnen hat und richtig was vorweisen kann. Vielleicht spielt man damit etwas. Vielleicht ist es Don Callis aber auch einfach alles scheißegal. Und der hat einfach das Problem, dass so viele Menschen in seiner Family sind, dass halt irgendwer gewinnen und verlieren muss. Und das kann man gar nicht mehr alles aufeinander beziehen. Aber auch am Ende des Tages haben die beiden wirklich das gehalten, was die Match-Ansetzung irgendwie versprochen hat, oder?
Also ich hatte ganz am Anfang, wo sie dann diese Gimmicks ausgetauscht haben, ist irgendwie Bandidos Hose ja auch erstmal nicht so gut aufgegangen und sonst was. Und dann hat Andrade ihn da über einen Haufen ballern müssen und sowas. Hatte ich so ein bisschen, hey, übertreibt sich mit den Gimmicks. Wir sind nicht hier wegen euren Gimmicks. Wir sind echt da, weil wir von euch beiden Ausnahme-Wrestlern wirklich brutal gutes Wrestling sehen wollen. Aber wo die dann langsam anfangen, Sachen auszutauschen und schneller zu werden und besser zu werden und nur um der Liebe zum Wrestling willen sich da ein ums andere Mal wirklich verausgaben und uns zeigen, da denke ich mir so, ey, ich bin heute echt dankbar darüber, dass ich am Leben bin und das miterleben darf. Wirklich, es war fantastisch. Es war vielleicht, es hört sich so blöd an, weil ich so wirklich bescheuerte Erwartungen an dieses Match gehabt habe, nicht so gut, wie ich es erwartet habe. So, jetzt kommt aber der Disclaimer. Wenn du die Erwartung hast, dass das 5 Stars oder 4,75 werden, dann bist du schon echt behämmert. Und das muss ich zugeben, war ich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt. Es sind dann halt irgendwie 4,5 geworden. Aber ich bin trotzdem irre glücklich drüber. Und es liegt halt wirklich nur an der Eröffnung von dem Match und an nichts weiter. Und was will ich mich denn da tatsächlich in irgendeiner Weise beschweren? Das war einfach fantastischer Catch. Guckt dieses Match. Und wenn ihr jetzt genau zugehört habt, dann habt ihr einen Wahnsinns-Opener. Dann habt ihr Takeshita gegen Moxley, was wirklich gut war. Dann habt ihr da irgendwie mal so Spaß-Catch mit einem Trios zwischendrin. Dann hört ihr irgendwie Statlander gegen Tekla, kannst du dir auch irgendwie richtig gut geben. Dann hast du da Returns, dann hast du da irgendwie neue Sachen. Dann hast du Swerve gegen Brody, was du machen kannst. Und dann hast du jetzt hier auch irgendwie noch Bandido, ne, gegen Andrade, die dann ein fantastisches Match hinlegen.
Klassischer
war's dann, oder? War der Main Event. Also, war's dann. Also machen wir hier Deckel drauf, ist schon gut genug.
Ja, oder nicht? Hätten wir machen können. Dieser Pay-Per-View bis hierher, ich weiß nicht, wann ich sehr viel bessere gesehen habe von AEW, bin ich ganz ehrlich. Und das, was jetzt kommt, Nein, ich klammer das nächste aus, was jetzt kommt. Das, was danach kommt, plus das, was wir jetzt gesehen haben, war top-notch. Weil jetzt müssen wir über etwas sprechen, was wahrscheinlich mein einziger Kritikpunkt an dieser gesamten Veranstaltung ist. Das ist das Match von Roderick Strong, Orange Cassidy, Darby Allin gegen die Dogs. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich Roderick Strong-Hater bin oder Cassidy nicht mag oder so. Nein, ich ganz kurz, Darby fliegt mit Connor einmal ganz übel aus dem Ring. Also ich glaube, Connor divet raus und Darby steht eben außen am Apron und die fallen irgendwie ganz, ganz weird um. Das hätte auch ganz, ganz schief gehen können. Aber ist halt Darby, ne? Was willst du machen? Darby wird dann auch erstmal zu seiner eigenen Sicherheit wahrscheinlich erstmal an die Ringecke gefesselt. Nicht mit seiner Kette, ich glaube, mit dem Turnbuckle-Pad war, mit dem Turnbuckle-Seil war es.
Hexseil. Wo du dich festhältst, genau, das Tag sei,
dass du einteilen kannst. Er wird jedenfalls eingehängt wie so ein Hund und kann jetzt erstmal nichts machen. Der hängt da jetzt erstmal. Und Cassidy ist irgendwann dann auch kaputt und Roddy muss jetzt erstmal aufräumen. Laute Please Help Darby Chance, das fand ich sehr cool. Ja. Die Leute wollten, dass Darby geholfen wird. Und Orange Cassidy holt Schere und Kabelbinder, eilt zur Hilfe, schneidet den Darby frei, gibt ihm gleich ein paar Kabelbinder mit, einfach auf Tasche. Das ist das Match, was zu viel war. Das ist das Match am Ende des Tages, das war das Match, was zu viel war. Nicht Marina, nicht das andere Trios-Match. Dieses Match war das Match, was zu viel war. Darby und Gabe Kidd sind dann irgendwann an der Stage. Gabe ist unten, also von der Erhöhung, von der Ramp, einmal runter. Und Darby jumpt jetzt mit seinem Skateboard auf Kidds Nacken. Bestimmt auch nicht angenehm. Und der bindet jetzt mit den Kabelbindern den Gabe Kidd an der Stage fest. Der kann nicht mehr helfen, der kann nicht mehr eingreifen. Das war's mit ihm. Am Ende im Ring gibt es dann das Knie von Roderick Strong und den Orange Punch an Clark Connors. Der wird dann gepinnt. Ach so, das war's. Ja, das war's. Also, die verlieren. Also, die Dogs, ja, David Finlay verliert sein Auftakt-Match, Pay-Per-View-Match bei AEW. Und da denke ich mir jetzt, okay, ist das euer neues Top-Signing, was ihr hier irgendwie overbringen wollt, indem es von, es tut mir leid, aber Roderick Strong und Orange Cassidy dezimiert wird. Und Aaron, das war Quatsch.
Nee, das war einfach Quatsch. Das war blödes Booking. Das machst du so nicht. Das ergibt einfach keinen Sinn. So, jetzt lese ich gerade tatsächlich hier gerade im Live-Chat, um diese Uhrzeit ist bei Media Scrum gerade Gabe Kidd, das scheinbar Darby Allin gesprengt hat und ihn zu einem Sargmatch bei Dynamite herausgefordert hat. Weißt du, was mir das sagt? Das sagt mir bei der ganzen Konstellation, dass ich insofern falsch gelegen bin, weil wir haben es beim Entrance schon gesehen, kannst dich noch erinnern. Wer ist denn in der Mitte von den Dogs gegangen? Weißt du das?
Der Gabe. Der Gabe war im Fokus. Gabe.
Und wen hast du protected in diesem Match? Gabe. Du hast Gabe angebunden. Finlay hast du irgendwie rausgeworfen. War dann schon egal. Ne? Aber es hört sich jetzt blöd an. Aber vielleicht ist der Fokus einfach der falsche. Vielleicht ist halt Gabe dann tatsächlich irgendwie jetzt der, auf den der Fokus ist. Oder zumindest auf den erstmal der Fokus ist. Weiß ich auch nicht. Ich finde es trotzdem für David Finlay einfach Quatsch. Ich finde es einfach Quatsch, weil es ist wirklich jemand, der auch was drauf hat. Und wenn du jetzt wirklich nicht sehr schnell aufpasst und in die richtige Richtung gehst, ich verzeihe viel, aber mach nicht den Josh Alexander-Fehler. Mach nicht diesen Fehler, dass du wirklich, also wirklich Auftakt sozusagen verlieren lassen. Ja, das ist nicht sein Auftaktmatch, der hat jetzt bei Dynamite schon ein paar Sachen gewonnen, aber lass den Hype nicht verpuffen. Wenn Darby jetzt gegen Gabe, Sargmatch, passt für mich, machst du erstmal weiter, gib Finlay noch in irgendeiner Weise dann auch nochmal einen Signature-Sieg, lass den halt auch nochmal, was weiß ich, ja, ich will nicht sagen gegen Roddy, aber halt ein Singles-Match auf jeden Fall gewinnen, weil...
Um Gottes Willen.
Musst du aber machen. Du musst ihm in irgendeiner Art und Weise jetzt ein Singles-Match geben. Das Problem ist, wenn du einfach nicht in dieser Situation wärst, dass du ein Singles-Match jetzt gewinnen müsstest, weil du beim Pay-Per-View hier so reingeschissen hast. Sorry, kann ich es besser nicht sagen. Nichtsdestotrotz, das ist auch wieder eine Randnotiz. Und deswegen, Niki, lass uns hier keine Zeit mehr verschwenden, weil ich finde, Kritik auf diesem Level, wo ich jetzt sage, dann irgendwie von 10 Matches, ist dann eins so, wo wir vollkommen anderes überall gewohnt sind. Und es sonst nahezu, ja, und jetzt kommen wir noch zu was, bis dahin schon eigentlich eine perfekte Show ist. Who am I? Who am I?
Weil wir haben noch etwas. Und das war etwas. Unser Main Event dieser Veranstaltung, MJF gegen den Hangman Adam Page. Der Hangman bekommt, naja, Special Entrance. Ja, ist schon Special Entrance. Das ist alles in Rot getauft. Ne? Also fängt an mit seinem normalen Entrance und dann wird es langsam immer rötlicher und die Kamera wird auch immer rötlicher. Die Trompetenmusik dazu, die sein Entrance spielt, das fand ich schon ganz cool. Und jetzt kriegen wir ein kleines Videopaket. MJF bekommt also logischerweise auch ein Special Entrance. Und er reitet da so in dem Videopaket auf so einem Pferd, wie so wirklich ein Cowboy. Er ist der Cowboy. Und er reitet als Sheriff da durch seine Stadt und geht dann zu einem Grab. Auf dem Grabstein steht, here lies the hangman. Und dann fängt er an, auf das Grab zu pissen. Das tut er dann auch sehr, sehr lange und sehr, sehr lange und setzt dann nochmal ab und fängt dann nochmal an. Das war großartig, das war wirklich sehr, sehr schön. Und dann gehen wir in dieses Match und wir fangen mal langsam an. Wir fangen an mit dem Mülltonnendeckel. Okay, cool. Als nächstes holen wir dann die Staple Gun. Okay, das ist schon fies. Es wird schon schlimmer. Ja? Er holt jetzt der Hangman holt jetzt eine Geburtstagskarte raus, weil der MJF hat heute Geburtstag. Der ist 30 geworden. Happy Birthday von uns natürlich. Und das Geburtstagsgeschenk vom Hangman ist, dass er eben dieses Papier in diese Zwischenräume der Finger, so Paper Cuts einfach reinsetzt. Und das war wirklich, also ich weiß nicht, ob das nicht der unangenehmste Move zum Zugucken ist, den ich mir so vorstellen kann, wenn ich ehrlich bin. Weil dieses Gefühl, wenn Papier dich schneidet, ist irgendwie ganz schlimm. Und das in einem Deathmatch. Und wenn ich überlege, was wir da jetzt noch gesehen haben, what the fuck. Und das Ding wird natürlich auch an seine Brust getackert. Happy Birthday. Wir machen dann weiter mit einem Fenster. Ja, ein Fenster wird reingebracht mit Glas. Das haut MJF dann aber erstmal kaputt. Aber der landet dann auch drin. Wird einmal auch ordentlich durchgezogen von links nach rechts und oben und unten. Es ist ganz, ganz großartig. Aber der erste Schlag mit dem Stacheldraht, der sorgt jetzt dafür, dass MJF wirklich auch mal blutet. Dann wird MJF der Stacheldraht so in den Mund eingehängt. Der Hangman steht hinter ihm und hält diesen Stacheldraht und ist halt wie auf so einem Pferd und hält dann so die Zügel. Und das war wirklich auch ganz, ganz gruselig, weil MJF ja zwangsläufig dann gegrinst hat, eben wie so ein Joker. Das war wirklich hurra. MJF kommt dann irgendwann wieder raus und putzt dann erstmal den Ring. Ja, der findet einen Besen und der schrubbt jetzt erstmal den Ring sauber, weil brauchen wir nicht mehr den ganzen Bums, der da liegt. Ganzes Glas und so. Komm, schieben wir mal raus. Ne? Gab laute Cleaner-Chants, das war sehr, sehr schön. Denn der Besen wird dann auch noch zerbrochen, wird auch noch als Waffe benutzt. Ja. Es ist so eine Art von Match, ja. Und jetzt holt MJF eine Spritze raus. Ja, eine Spritze. Er holt eine Spritze raus und spritzt dem Hangman da durch die Wange durch. Komplett einmal von links, von innen nach außen und drückt die Flüssigkeit durch. Es war wirklich unschön anzusehen. Und dann haut er ihm noch mit Stühlen. Und ich denke mir, der Hangman hatte die ganze Zeit diese Spritze noch im Mund. Und ich denke mir, Junge, spuck diese scheiß Spritze aus, bitte, bevor sie dir irgendwie im Halse stecken bleibt. Ganz, ganz, ganz ekelhaft. Der Deadeye kommt dann irgendwann auf den Chair, also auf den Stuhl mit Barbed Wire, der dann natürlich mit Stacheldraht, logischerweise, weil wir sind beim Texas Deathmatch. Das war da drum angebracht. Deadeye auch außerhalb des Rings. Tombstone auch noch auf Tische. Komm, wir machen weiter. Hier ist alles gar kein Problem. Wir gehen jetzt auf die Stage und treffen uns zum großen Star Wars Day. Ja, May the 4th war, nee, ist noch, aber wir spielen jetzt schon mal Star Wars. Beide haben Neonröhren in der Hand. Und der Hangman zieht MJF jetzt zwei Neonröhren drüber. Und ich dachte eigentlich immer, Neonröhren ist ein bisschen, ja, haust du halt, dampft ein bisschen, aber nee, das Ding bleibt im Rücken stecken. Ach, und das war wirklich, das ist widerlich.
Ich zitiere Niki genau zu diesem Zeitpunkt. Okay. Ach komm, das ist doch nix. 2 Sekunden später, oh, okay, ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Weil, ja, der gute Chris Melzig und ich so, doch, die sind schon wirklich schlimm, Niki. Also, ne, und Niki hat so, Quatsch, dann geht diese Rücken Richtung Kamera und du siehst, wie die ganzen Splitter da drin stecken und es einfach nur rot runterläuft. Und Niki war dann so, okay, ich bin überzeugt. Und jetzt kommt der Punkt, das nehme ich dir vorweg. Danach gibt es nämlich einfach noch eine Leuchtstoffröhre voll in den Hinterkopf und Nacken halt dann irgendwie von MJF, wo du ja auch und denkst, ja, auch haben wir den Spot auch mal gemacht. An der Stelle trotzdem mal loben, ne? Sie gehen für das Ganze auf die Stage, weil sie ja in Publikumsnähe um den Ring das Ganze vermeiden wollten. Da gab es ja damals einen großen Aufschrei bei Darby Allin mit diesem Glasspot bei Revolution vor 2 Jahren. Fand ich sehr gut, sehr safe gemacht und war auch natürlich aus diesem Match heraus entwickelt.
Ja, es war ganz, ganz großartig. Also ich habe jetzt Respekt vor Leuchtstoffröhren. Der Hangman, der holt jetzt auch noch Schaschlikspieße raus, weil wir brauchen Schaschlikspieße. Es war doch klar, dass wir die brauchen, und haut dem MJF die Dinger auch in den Schädel. Aber auch wirklich, also der hält sich auch nicht zurück. Der knüppelt die da wirklich rein in diesen Schädel, in die neue Hairline von MJF. Gerade hat er sie neu gemacht, jetzt ist er auch schon wieder kaputt. Verdammt, muss er eben nochmal in die Türkei fliegen. Den Backshot gibt es dann hinterher, die Schaschlikspieße fliegen ihm so aus dem Gesicht. Es war ganz, naja, ich weiß nicht, ob es großartig das richtige Wort hier ist, aber es war
gruselig, doll. Gruselig.
Gruselig ist ein sehr gutes Wort, gruselig ist wundervoll. MJF steht aber wieder auf, das juckt ihn nicht. Was heißt, es juckt ihn nicht? Er ist schon ziemlich angeschlagen, aber er steht wieder auf. Und Hangman holt jetzt ein Säckchen, und normalerweise in so einem Säckchen hast du ja Thumbtacks drin. Hier nicht. Hier sind keine Thumbtacks drin, hier ist ein Dog-Collar-Band. Und das nimmt er jetzt, bindet MJF das um. Wir haben also jetzt ein Dog-Collar-Match in diesem Texas Deathmatch einfach mit eingebaut. Hangman baut dann irgendwann einen Tisch noch auf, weil wir brauchen ganz viele Tische. Und die Crowd chantet jetzt "We want fire". Aber so richtig. Und die haben lange gebraucht, bis sie aufgehört haben, das zu machen, weil dieser Spot war nicht geplant. So viel kann ich schon mal wegnehmen. Die haben auch kein Feuer benutzt, was auch gut ist. Aber die Crowd wollte dieses Feuer sehen. Die Crowd war definitiv dabei. Der Hangman geht jetzt aufs Top Rope und möchte gerne den MJF da durchschmeißen, aber er wird selber durch den Tisch gezogen. Da war dann vorher noch so ein Stacheldrahtbrett noch draufgelegt, wo der Hangman dann drüber fliegt. Ist ja alles egal hier. Hangman und MJF gehen dann irgendwann die Rampe nochmal hoch, weil wir müssen die Rampe nochmal hoch. Und an der Seite, da haben sie sich die ganze Zeit schon so ein bisschen geprügelt. Und da ist irgendwas. Wir haben auch nicht gesehen, was da ist. Aber da unten irgendwas Böses schien da gewesen zu sein. Und jetzt wollte der Hangman den MJF runterschubsen und nimmt den MJF jetzt aber in den Arm. Und sie springen in bester Harry Potter. Wir beenden es zusammen Manier. Ja, wer Teil 8 geguckt hat, so wie Voldemort und Harry sich hier in die Tiefe stürzen, so stürzen sich auch diese beiden in die Tiefe. Und die Tische explodieren. Das habt ihr noch nicht gesehen. Es knallt, es zischt, es fliegen die Funken überall umher. Es ist wirklich ganz, ganz wild, was da alles passiert. Am Ende sind wir wieder im Ring. Wir haben es irgendwie in den Ring geschafft. Das war immer noch nicht das Ende. Hangman möchte jetzt seinen Spot von All In. Den möchte er wiederholen. Ja, er hebt die Crowd. Er sagt, Leute, komm, jetzt pusht mich. Er will den Buckshot ansetzen. MJF kontert den aber. Und jetzt hängt auf einmal der Hangman so, wie er seine Gegner immer gehängt hat. Er hängt und hängt und er kriegt keine Luft mehr. Seine Hand fällt runter. Hangman wird ausgechoked. Er fällt nach vorne um in die Kamera und ein riesiger Blutfleck bleibt auf der Kamera kleben. Und während diese Kamera mit dem Blutfleck auf dem Hangman bleibt, gehen 10 Sekunden ins Land. Bryce Ramsburg zählt ihn aus. Das war's. MJF gewinnt dieses, I don't know. Es war ein Deathmatch und es war wirklich, ich muss da erstmal ein paar Tage sacken lassen, Aaron. Ich kann noch nicht greifen, was wir da alles gesehen haben. Das war so viel. Es war so, wie lange ging das Match? Irgendwie, was hast du, 50 Minuten?
46 Minuten.
Die haben uns sich 46 Minuten 16. wirklich alles um die Ohren gehauen und wirklich durch alles durchgezogen. Aaron, ich brauche jetzt deine Meinung zu diesem Match, weil das war wirklich etwas komplett anderes.
Puh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Puh ist, glaube ich, eine ganz gute Einleitung. Und ja, ich versuche mich kurz zu halten, weil ich könnte wahrscheinlich eine halbe Stunde über dieses Match referieren. Ich versuche es nicht zu tun. Ich glaube, am Anfang, und wir hatten im Livestream da die Diskussion darüber, war so von deiner Meinung, ist irgendwie nur Spot für Spot. Und ich habe gesagt, ey, warte mal ab, bevor du das runtersinkst. Da kommt noch was. Da kommt noch was und die holen uns schon irgendwo noch ab. Und dann hat das Match aber auch angezogen. Das ist immer emotionaler geworden. Du hattest dann auch so Signature-Spots, die du nicht gesehen hast, wie das mit dem Stacheldraht hier Pferdchen reiten und dann die Leuchtstoffröhren, ne? Und dieses wir beenden es, wie wir es angefangen haben, stürzen sich da runter. Und da dachte ich schon, das ist das perfekte Finish. Dann dürfte theoretisch der Hangman nicht challengen, aber er hat halt auch nicht verloren, habe ich mir schon gedacht, perfekt. Dann hast du das, wo er wirklich, ne, den guten MJF dogwalkt an dem Dog-Color-Ding nach vorne, ne, und ihn zum Hund macht, was einfach auch noch ein geiles Visual war. Dann hast du, wie gesagt, diese Mikado-Schaschlik-Spieße, die ihr ihm da in den Kopf haut, was sich die beiden da nochmal antun. Und das Bescheuerte ist, sie handeln ganz viel ab, was wir vorher schon gesehen haben, aber sie machen dann doch noch neue Sachen, ne? Die wir erst gesagt haben, ja, ist halt der Hangman. Hangman hat auch schon irgendwie x Texas Deathmatches gemacht. Wir sehen nichts Neues. Doch, haben wir gesehen. Ein fantastisches Ende. Ich dachte mir wirklich, du kannst dieses Visual von Jon Moxley, von All In, wie er da hängt, sich nicht mehr rauszieht und am Ende tappen muss und so panische Angst hat, nicht top. Doch, du kannst es aber zumindest gleichwertig nachstellen mit einem Babyface, das keine Chance mehr hat, weil ihn jemand outsmartet hat, der dann hängt, outpassed, mit dem Kopf volle Kanne gegen diese Kamera donnert, intentional or not. Ganz ehrlich, das ist Wrestling und auch Deathmatch-Wrestling, aber Wrestling mit einer Storyline, das nicht für Kinder geeignet ist, auf einem brutal hohen Niveau, vielleicht auf dem höchsten Niveau, das wir bekommen. Es war das perfekte Finish, es war der perfekte Main-Event. Die beiden haben delivered. Lass den Hangman jetzt einen Monat auf der Ersatzbank oder was auch immer. Aber der Charakter, Hangman Adam Page, ist sich hier selbst zum Opfer geworden, Niki. Er hat sich hier mehr oder minder selbst vernichtet, weil er es genauso machen wollte wie bei All In, weil er das Dog Collar Ding rausgeholt hat, weil er übermütig war. Und ganz ehrlich, also, da kann jetzt ein neuer Charakter, ja? Da kannst du so viel machen. Und ich schaue einfach nur in die Zukunft und denke mir nur, hey, Chapeau, perfekter Main Event, perfekter Pay-Per-View, Niki.
Das war perfekter Pay-Per-View. Da können wir gleich nochmal drauf kommen, weil ich muss MJF hier nochmal ein bisschen hervorheben. Dieser Typ, ihm wird ja häufig nachgesagt, hey, du bist ja auch mittlerweile nur noch so ein bisschen so ein Part-Timer und du kommst auch noch wieder und dann gewinnst du den Titel und bla bla bla. Dieser Typ hat die meisten Spots hier eingesteckt. Das muss man sagen. Die Schaschlikspieße gingen in den Kopf von MJF. Die Neonröhren gingen auf den Rücken von MJF. Also dieser Typ hat hier wirklich alles gegeben, um eben dieses Match wirklich so zu dem großartigen Match zu machen, was es am Ende war. Ich bin am Ende bei einer 4,75 eben, weil der Anfang mir sehr Spot für Spot vorkam. Da war recht wenig, was mir gesagt hat, hey, ihr erzählt mir jetzt hier eine Geschichte. Ich nehme jetzt als Beispiel diesen Spritzenspot raus. Der war halt einfach da. Also das war kein großer Aufbau oder so, sondern er hat die Spritze rausgeholt, hat die durchgesteckt, hat gespritzt. Cool, that's it. Ab dem Moment, wo die angefangen haben, eine Story reinzubauen mit dem Dog-Collar-Match, wo der Hangman eben gesagt hat, hey, okay, guck mal, Punk, erinnerst du dich noch? Du hattest mal ein Match, ich nehme dich jetzt genauso an die Leine. Und dann wird es ihm zum Verhängnis, weil er wird mit diesem Dog-Collar-Seil vom Top-Rope runtergezogen, um eben durch diesen Tisch und diese Platte mit dem Stacheldraht durchzufliegen. Es wird ihm zum Verhängnis. Und das ist jetzt eine Entwicklung für den Hangman, wo ich nicht weiß, wo sie hingeht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber gespannt, das rauszufinden. Und ich hoffe, es gibt eine gute Entwicklung. Und ich hoffe, in dem Charakter passiert etwas. Aber da bin ich eigentlich guter Hoffnung, weil der Hangman bei AEW ist eigentlich der Charakter, mit dem du bisher am meisten gemacht hast. Der sich am meisten entwickelt hat und mit dem wir als Fan auch einfach gewachsen sind und den wir abscheulich fanden, den wir dann aber Stück für Stück wieder besser verstanden haben. Und auf einmal ist er wieder Face geworden. Jetzt hat er eben wieder da übertrieben. Ich bin gespannt. Ich möchte bitte nicht, dass der Hangman nächste Woche, übernächste Woche bei Dynamite ein Match bestreitet. Dann werde ich das zu Genüge kritisieren, weil das hat Tony Khan auch drauf. Ne? Und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir müssen aus diesem Riesenfinish müssen wir etwas machen. Weil jetzt sind deine Eyeballs, und da komme ich jetzt in mein Fazit, die Eyeballs sind jetzt da. In einer Zeit, wo du eine WrestleMania hast, die nicht in dem Überhype ist, in dem sie vielleicht sonst ist oder sein könnte, hast du hier einen Pay-Per-View hingezaubert, den ich mit einer 9 von 10 hier rausschicken würde. Weil das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war dieses vorletzte Match. Das Match an sich und der Ausgang und das ganze Booking drumherum. Wenn ich das aber ausklammere, war der Rest ein 10 von 10 Pay-Per-View. Und wenn ihr das nicht geschaut habt und euch nur diese Review angehört habt, okay, fein. Aber guckt vielleicht trotzdem, unterstützt das vielleicht, weil je mehr Pay-Per-View-Buys da auch drin sind, desto mehr sieht Tony Khan eben auch, hey, das war ja richtig geil, was ich da gemacht habe. Das war ja richtig cool. Und wir haben viele, viele, viele Sachen jetzt, wir haben Leute zurückgebracht, wir haben Richtungen in Richtung All-In dann auch im Bigger Picture weitergeschoben, aber zumindest auch mal für die nächsten Shows jetzt so kleine Körner gesät. Wir haben jetzt ein World Title Picture, was auch wieder immer noch stacked ist. Wir haben jetzt auch einen Kenny Omega, der jetzt auch wieder mit rumspielt und Swerve. Und es ist einfach großartig. Ich gehe hier am Ende mit einem Gefühl raus. Kann dieser Pay-Per-View oder kannst du diesen Pay-Per-View dieses Jahr noch toppen? Ich habe das Gefühl, das wird verdammt, verdammt schwierig, Aaron.
Ich würde sogar mit einer 9,5 von 10 gehen, weil ich glaube, eine 9 von 10, da ist AEW sogar, also das kann AEW schaffen. Ich würde aber sagen, es stechen ein paar Sachen für mich raus. Erstens mal, Main Event macht eine Show und für mich ist ein 5-Star-Main-Event, machen eine Show immer besser. Jetzt ist es aber bei AEW durchaus immer mal ein Problem gewesen, wie du eine Show paced, wie du Matches verteilst und alles. Also ich brauche zu allem anderen gar nicht mehr so viel sagen. Niki hat es toll vorweggenommen, aber dieses Pacing, Match-Placement, wann mache ich was, wie wirkt das auf den Zuschauer? Wir waren hier wieder, was weiß ich, 4 Stunden 45 oder sowas drin. Ich war keine Sekunde gelangweilt. Ich war bei einem 46 Minuten Main Event nicht gelangweilt. Ich war von jeglichem Match nicht gelangweilt. Ich sag höchstens, wie ich es vorher gesagt habe, ja, Randnotiz oder sonst was. Aber wenn ich wirklich jemand, der sich nicht regelmäßig Nächte um die Ohren schlägt, damit so wunderbar durch die Nacht komme und sage, ey, ich bin jetzt wach, ich bin jetzt hyped, ich habe jetzt Bock drüber zu sprechen. Und deswegen bin ich Wrestling-Fan geworden, wegen genau solchen Shows. Und AEW kann das hinzaubern in diesem Jahr. Und jetzt kommen Leute zurück. Da ist kein Kenny Omega auf der Karte gestanden. Da ist kein Will Ospreay auf der Karte gestanden. Da fehlen auch noch theoretisch die eine oder andere Persönlichkeit. Dann steht uns hoffentlich ein wundervolles Wrestling-Jahr für AEW und 2026 gegenüber. Und dass wir hier einfach rausgehen und sagen, ey, so darf es gerne weitergehen. Und wir wissen nicht, ob das jemand noch schlagen kann. Das ist ein Statement. Und ich glaube, der Einzige, der das Ganze verhindern kann, dass dieses Jahr nicht großartig für AEW wird, ist Tony Khan und seine Follow-ups. Aber in dem Fall will ich überhaupt kein negatives Wort mehr verlieren, Niki. Das war eine fantastische Show zum Auftakt. Es war jede Sekunde wert, wach zu bleiben. Und ich schaue jetzt, dass ich ein paar Überstündchen dann noch mehr rauskratze. Denn ganz ehrlich, Livestream mit euch da draußen, Dynasty, danach so eine Live-Review, sage ich nicht nein. Da fühle ich mich noch jung genug, deswegen habe ich Bock. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Niki. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber mir hat es eine Menge Spaß gemacht.
Hundertprozentig. Über 120 Leute dauerhaft haben mit uns zusammen diese Show geguckt. Also wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein wollt, ey, ihr seid eingeladen in unser Wohnzimmer, in unser entspanntes Streaming-Wohnzimmer, mal mit dem Chris Melzig auch zusammengeschaut. Also da holen wir auch immer mal ein paar Leute rein. Einfach ein bisschen Spaß haben und zusammen guckt es sich doch eh eigentlich immer am schönsten. So würde ich einfach.
Da hatte er heute auch nicht so viel zu meckern, der Chris, ne? Also das kann man auch mal anmerken. Ja,
der,
ne?
Hatte
also
keine Chance. Er hatte keine Chance. Er wollte was zu meckern finden. Er hat nichts gefunden. Verdammt. Muss man auch mal sagen, ey, Pay-Per-View 10 von 10. Nein, 10 von 10 nicht. Ich bin mal 9 von 10, aber guckt euch das Ding an. Guckt es euch an. Es war jede Sekunde wert, wach zu bleiben, Aaron hat's gesagt. Und ey, dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Aaron, es war eine wundervolle Nacht mit dir. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Stream, alles in die Live-Review hier. Ey, wir sind jetzt um 7.30 Uhr. Kann man auch mal sagen. Es ist hell. Ich habe meine Lampe ausgemacht, weil es ist Tageslicht. Wir gehen jetzt schlafen, denke ich. Und du machst dann noch einen Hauptkampf, habe ich gehört. Ne? Den pluggen wir jetzt hier nochmal. Der kommt heute Abend. Ja, je nachdem, wann ihr das hört, Montagabend, da kommt noch ein Hauptkampf. Ich will gar nichts mehr sagen.
Haben wir was zum drüber sprechen?
Ne? Also ja, der Punkt ist genug auch, auf jeden Fall. Also holy.
Ich habe ja mit dem Hauptkampf gewartet, weil ich mir dachte, vielleicht passiert was bei Revolution, worüber wir quatschen können. Jetzt sprechen wir auf jeden Fall über das Fallout. Ja, ich gehe jetzt erstmal pennen, vielleicht so bis 14 Uhr. Dann schreibe ich den Rest für den Hauptkampf fertig und dann 16 Uhr gehe ich schon rein. Tja, meine Freizeit
gehört dann eben zu Boxen. What a time to be alive. What a time to be alive. Uhr, ey, das ist so crazy.
Also, ganz viel Liebe an euch da draußen, ganz viel Liebe an Niki und Chris, mit denen ich meine Nacht verbringen durfte. Von dem her, ja, wie gesagt, wir haben nicht mehr viel zu sagen. Lasst es euch gut gehen, genießt Wrestling, seid kein Tribalist und guckt euch diese Veranstaltung an. War hervorragend. Ich hab Bock und ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Wir haben euch lieb.
Nachti!